Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio, einen schönen guten Abend.
Esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference on the renowned Columbia University. We have a saying in Germany, 50% of business is psychology. On the one hand, the crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. On the other hand, we have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities, since it would otherwise cause a permanent impairment of the growth drivers of a free market economy. Thank you for your kind attention.
Das war Günther Oettinger im O-Ton. Haben Sie es verstanden? Falls nicht, hier die synchronisierte Fassung auf Schwäbisch.
Esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference on the renowned Columbia University.
Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, vergelt's gut, dass ihr mir herkult hin zur Jahreskonferenz von der Columbia Universität. Mir Schwabe sagen halt, 50% vom Geschäft sind Psychologie. Der ganze Schlamassel zeigt doch, wie nötig das ist, dass der Staat das alles regelt. Und andersrum sehe, sollte man die Kerle halt an Kandare nehmen, dass sie sich jetzt ständig einmischen in die Wirtschaft. Weil das nämlich die ganze freie Marktwirtschaft genieren tät. Also, vergelt's gut nochmal, dass ihr zugehört habt, gell?
Thank you for your kind attention.
Naja, so geht's dann vielleicht doch besser. Soweit der zukünftige Energiekommissar der Europäischen Union, Günther Oettinger, bei der Vorstellung seiner politischen Pläne. Schön und gut, das war kein Oxford-Englisch, aber ist das ein Grund, sich über den Mann lustig zu machen? Das höhnende Gelächter und der Spott der überklugen, bi- und multilingualen Intelligenz dieser Republik war und ist völlig fehlplatziert. Wir bei HR2 Kultur der Tag glauben und werden es beweisen, Günther Oettinger steht für sprachliche Vielfalt, den Schutz regionaler Dialekte, kulturellem Selbstbewusstsein und Mut. Denn auch so, also nach dem Prinzip Oettinger, kann man dem globalesischen Geschwätz aller Pseudo-Europäer Einhalt gebieten. Kurz, Günther Oettinger steht für die neue Avantgarde einer sprachlichen Identitätsfindung, die mit ihm auf eine neue Stufe gehoben wird. Um das alles zu belegen, haben wir zahlreiche Beispiele für unsere Pro-Oettinger-Causa gefunden. Zuerst ein Blick auf den zukünftigen Arbeitsplatz des schwäbischen Linguisten Oettinger. Aus Brüssel berichtet Martin Bohne.
Vor zwei Wochen schlug für die designierten Kommissare die Stunde der Wahrheit. Sie mussten im Europäischen Parlament nachweisen, dass sie für den Job geeignet sind. Die meisten taten dies, zumindest zum Teil, in Englisch. Denn das sollte man als europäischer Spitzenpolitiker einigermaßen zumindest beherrschen. Englisch ist schließlich im letzten Jahrzehnt zur absolut dominierenden Arbeitssprache in der EU geworden. Deutschlands Kandidat Günther Oettinger beantwortete jedoch alle Fragen der Parlamentarier auf Deutsch. Aber als der künftige EU-Energiekommissar nach der Anhörung vor die Presse trat, wollte er doch beweisen, dass er die Weltsprache Nummer 1 beherrscht.
I'm glad to be here in this dossier and I'm sure the parliament is with me and against me. We have all chances to bring energy on a good way.
Ich bin glücklich, hier in diesem Dossier zu sein. Ich bin sicher, das Parlament ist mit mir oder gegen mich. So genau ist das nicht zu verstehen. Und wir haben alle Chancen, die Energie auf einen guten Weg zu bringen. Die Journalisten hatten ein Einsehen und stellten ihre Fragen danach lieber gleich auf Deutsch. Oettinger und sein Englisch, das ist nun mittlerweile zum Volksgespött geworden. Auf YouTube kursiert ein Video mit Kostproben aus einer Rede, die Oettinger vor einem internationalen Publikum im Dezember in Berlin gehalten hat.
In my mind, globalization and market economy are indivisible. I consider this to be justifiable. That way we are accepted and appreciated.
Das mag ein durchaus bösartiger Zusammenschnitt von sprachlichen Schnitzern sein. Aber von einer souveränen Beherrschung des Englischen kann nun wahrlich keine Rede sein. Der Schwabe schätzt seine Sprachkenntnisse dabei selbst als ganz passabel ein.
Ich bin in Englisch für das Gespräch sehr sicher. Für Fachgespräche und für Fachbegriffe habe ich wie sicherlich viele noch etwas Nachholbedarf. Deswegen habe ich mir in der Tat vorgenommen, für Fachbegriffe, gerade im wirtschaftlichen Bereich, mein Englisch zu vertiefen.
Und mit diesem Vorsatz ist Günter Oettinger in der Tat gut beraten. Denn auch wenn in Brüssel ein Heer von exzellenten Dolmetschern bereitsteht und der künftige Kommissar bei offiziellen Anlässen immer in seiner Muttersprache reden kann, ohne ein sicheres Englisch ist die Wirksamkeit begrenzt. Ein Spitzenpolitiker, der auch bei Arbeitstreffen und in Flurgesprächen immer einen Übersetzer braucht, der ist irgendwann draußen aus der Entscheidungsfindung. Ganz abgesehen davon, dass man in der polyglotten und durchaus auch hochnäsigen Brüsseler EU-Welt sehr schnell zum Gespött werden kann. Und auch das wäre nicht gut für die Durchschlagskraft des künftigen deutschen Kommissars in Brüssel.
Tja, so ist das halt. Your eyes are with me oder halt gegen mich. Martin Bohne berichtete aus Brüssel. Obwohl zuerst viele über den ehemaligen Ministerpräsidenten Oettinger schmunzelten, ob seine Englischkenntnisse, jetzt erweist sich, Oettinger sagte das den Stuttgarter Nachrichten, dass er stolz auf seinen Dialekt im Englischen ist. Verbunden bin ich jetzt mit Professor Heinrich Dingeldein. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Dingeldein, Sie sind Dialektforscher und am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg tätig. Haben Sie die oft bittere Ironie der Medien verstanden, die über Oettinger ausgeschüttet wurde?
Ich glaube, das ist nicht so sehr eine Reaktion auf das sprachliche Verhalten selber. Ich meine, da hat ja der Mensch normalerweise Nachsicht. Es ist eine Reaktion auf die Einstellung von Oettinger, die er früher mal geäußert hat, dass die deutsche Sprache selber in Zukunft nur noch eine Rolle in der Familie spielen soll und für das eigentliche große Geschäft und für den öffentlichen Verkehr das Englische die Zukunft sein wird. Das ist die Reaktion, die den Spott auslöst, denke ich.
Also unmittelbares Vorbild könnte er so mit diesem Standard des Englischen noch nicht werden. Sie beschäftigen sich mit regionalen Dialekten. Ich habe es angedeutet, in Deutschland gibt es recht viele davon, scheinen aber dennoch zu einer aussterbenden Art zu gehören. Stimmt dieser Eindruck?
Der Eindruck stimmt, wenn Sie von den Dialekten sprechen, die unsere Großeltern noch gesprochen haben. Also von bäuerlich-ländlich geprägten Dialekten mit einem sehr hohen Fachwortschatz aus der Landwirtschaft und aus ländlichen Arbeitsweisen. Es stimmt nicht, was den Zungenschlag angeht. Also es ist durchaus so, dass die Deutschen weiterhin gerne erkennen lassen und vor allen Dingen auch die Deutschsprachigen am Rande, also in der Schweiz, in Österreich, in Bayern, in Sachsen, durchaus ganz gern deutlich machen, woher sie kommen. Was sich ändert, ist natürlich, dass das, was Sie sagen, heute weithin verständlich ist, einfach verstanden werden kann. Das war früher nicht der Fall.
Wie entstanden eigentlich diese Dialekte? Sie haben ja schon darauf verwiesen, unsere Großeltern sprachen anders.
Und das ist eigentlich ein Wunder, wenn man betrachtet die anderen Sprachen, die wir in der Nachbarschaft haben, die sind nicht so stark gegliedert, aber auch wiederum kein Wunder, wenn wir die deutsche Geschichte betrachten. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Heilige Römische Reich zersplittert in 360 verschiedene kleine Territorien, die alle in ihrem Selbstverständnis etwas Eigenes waren. Die Mobilität, wie sie heute vorhanden ist, war nicht gegeben und mal einen Menschen mit einem anderen Zungenschlag zu sprechen, das war nur wenigen Menschen beschieden. Und aus diesem Grunde konnten sich dann diese einzelnen regionalen Sprachformen herausbilden. Einerseits natürlich als ein Kommunikationsmittel, das maßgeschneidert war für die Bedürfnisse. Andererseits natürlich auch als Identifikationsmittel. Man war dann eben derjenige, der Schwabe ist oder Hesse ist und der das durch den Zungenschlag aus deutlich machen kann.
Also das heißt, Sie haben es ja angesprochen, dass die Kleinstaaterei natürlich sehr viele Dialekte dann hervorgebracht hatte. Dann gab es die großen Migrationswellen. Galt die Migration als Sprachveränderer?
Natürlich beeinflussend, aber nicht im eigentlichen Sinne. Es kommt darauf an, wenn der Migrierende sich integriert, dann nimmt er im Wesentlichen doch die Sprache der Alteingesessenen an und dann ist der Einfluss gar nicht so erheblich, wie man manchmal meint. Natürlich für die, die weggezogen sind, das sind fehlende Sprecher in den ursprünglichen Gebieten.
Aber die Sprache muss ja, und darauf haben Sie hingewiesen, sie muss ja Kommunikationsmittel sein. Das heißt, man musste irgendwo ein gemeinsames Level finden, vor allen Dingen in der Wirtschaftssprache.
Das ist wahr. Das musste man überhaupt auch zunächst genügte, das auf der schriftlichen Ebene zu tun, indem die Korrespondenz schriftlich geführt wurde. Spätestens mit dem Telefon wurde es notwendig, dass man dort sicher war, dass das, was am einen Ende der Leitung gesagt wurde, am anderen Ende auch verstanden wurde.
Wir hatten gleich zu Anfang davon gesprochen, dass es möglicherweise zum Aussterben von Dialekten kommt. Muss da was gegen getan werden oder besteht sogar die Gefahr der Akademisierung und Musealisierung von regionalen Dialekten?
Naja, diese Tendenz ist auf der einen Seite immer gegeben, aber ich habe da gar nicht die große Befürchtung. Es wird einfach so sein, dass sich die sprachlichen Verhältnisse an die modernen Zeiten anpassen. Wenn, ich sitze hier jetzt in Marburg, wir uns vor Augen halten, dass mehrere 10.000 Menschen aus dem mittelhessischen Raum jeden Tag in das Rhein-Main-Gebiet fahren und dort sich mit Personen verständigen, die aus dem südlicheren Hessen oder aus Rheinland-Pfalz oder aus dem Aschaffenburger Gebiet kommen, dann ist es vollkommen klar, dass man dort auch in der Tendenz eine gemeinsame Sprache entwickeln wird. Und wenn andererseits man an der Kommunikation mit anderen gehindert wird, wie das zum Beispiel, wenn wir in ganz wenige Jahre zurückschauen, zwischen Ost-Berlin und West-Berlin der Fall war, da können wir heute feststellen, dass in Ost-Berlin ein bodenständigeres Berlinerisch zu Hause ist als in dem westlichen Stadtteil mit einem großen Bevölkerungsaustausch.
Das war Professor Heinrich Dingeldein von der Universität in Marburg. Vielen Dank, Herr Dingeldein, und auf Wiederhören. HR2 Kultur der Tag. Anlässlich der schwäbisch-englischen Günther Oettinger Rede wollen wir herausfinden, ob regionale Dialekte auch in Fremdsprachen vielleicht doch nicht auch ganz charmant sein können. Obwohl viele dieser Dialekte bereits unter der Woge des internationalen Englisch versinken und dort eigentlich dann ein Lückendasein oder ein Nischendasein führen. Dennoch haben sich sprachliche Besonderheiten erhalten. Ulrike Köppchen sprach mit Klaus Wegin, Referatsleiter im Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern.
Also es gibt eine schöne Geschichte von einem Schaupatron, der eine Inspektion hat von Schauelamt. Und der Schaulrat sagt, also ist ja alles in Ordnung. Ne? Ein ordentliches Haus heißt hier und die Kinder sind ordentlich. Aber eins fehlt ihnen noch. Du hast kein Globus in den Schauel. Wogegen der Schaupatron sich sagt, wozu brug wie hier in Globus? Und dann noch mit Amerika da drauf. Da gehen die noch hin zum Schloss. Nee, wozu denn Globus? Ja, sagt die Schaurat, ein Globus muss sehen. Die Schaupatron wird also nach Schwerin führen und wird in irgendein Geschäft gehen und wird sagt, ich brug ein Globus. Und der Inhaber des Geschäfts sagt, ja, Globen haben wir hier, kicken wir hier und geografischen und politischen und hier besonders mit Farben für Amerika. Und so. Nee, sagt die Schauperson, das wollen wir nicht. Nee, mit Amerika, nee, das wollen wir mal nicht in mein Dorf haben. Und fragt ganz vorsichtig, heft sie auch einen Globus von Mecklenburg?
Klaus Wegin, drahtig, blond und mit Norddeutsch kurz gestutztem Vollbart, steht auf, holt einen kleinen Globus aus dem Schrank und stellt ihn vorsichtig auf seinen Schreibtisch.
Und nun kicken Sie mal hier, da ist doch irgend so ein witziger Mann nach der Wende auf die Idee gekommen und hat einen Globus von Mecklenburg bucht. Und ab und zu steht er hier bei mir, der Globus von Mecklenburg.
Nur ein überdimensioniertes Mecklenburg ist auf dem Globus abgebildet. Die angrenzenden Länder sind leere gelbe Flächen, auf denen knapp vermerkt ist Provinz Holstein oder Provinz Brandenburg. Klaus Wegin ist Referatsleiter im Sozialministerium von Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn er die Gelegenheit hat, platt zu sprechen, ist er ganz in seinem Element.
Wenn ich denn hier aus dem Ministerium manchmal mit Menschen am Telefon diskutieren muss, dann höre ich immer sehr genau hin, können die wohl Plattdeutsch? Und dann frage ich die manchmal auch, können sie auch platt schnacken? Und dann kann ich manchmal was sagen, was ich so auf Hochdeutsch nicht sagen könnte. Und wenn ich das nur so secht helfe, ne? Dass sie den Schiedmann sein lassen sollen, dann ist das eindeutig.
Das gröbere Platt erlaubt es, Dinge auszudrücken, die auf Hochdeutsch jeden Gesprächspartner brüskieren würden. Gelegentlich setzt Klaus Wegin seinen Dialekt auch strategisch ein. Etwa, wenn er mit Ortsbürgermeistern spricht. Dann erzeugt Platt Nähe und Gemeinsamkeit und signalisiert, ich bin auch von hier, ich spreche eure Sprache. Mit Anbiederei habe das dennoch nichts zu tun, meint Klaus Wegin und ist ganz empört über diese Unterstellung.
Nee, das kommt von hart. Das kommt von innen. Wenn ich mich anbiedern will, dann würde ich das eher Hochdeutsch tun. Dann würde ich versuchen, mich gewählt auszudrücken. Aber wenn ich Plattdeutsch rede, dann kommt das aus mir raus. Dann kommt das aus der Tiefe raus. Dann mag ich jemanden. Ich glaube, jemanden, den ich nicht mag, den würde ich auch nicht Plattdeutsch anreden.
Tja, so spricht man in Mecklenburg-Vorpommern. Haben Sie alles verstanden? Falls nicht, macht das auch nichts. Der Mann kann auch anders, mag aber seinen Dialekt. Dann gibt es aber noch hochbegabte Dialektimitatoren, wie zum Beispiel Peter Frankenfeld, dem Giganten der Fernsehunterhaltung aus den 60er, 70er Jahren. Hier erklärt er die dialektale Wetterkarte.
Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Holstein und Dwars und Achten über Hamburg. Ich meine, wäre es zu schlecht, dann blieb man zu Hause, ne? Siehst du das? Wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Gestern war es am Fieseln, heute ist es am Rennen. Und das Meteorologische Institut setzt für morgen der gleiche Driss.
Dies ist überraschend, Kimmer. Gerade jetzt, wo man sich hingestellt hat, auf ein leichtes Gewand, was ist, Kimmer? Ein Schnürregen haben wir. Ich sage Ihnen, das ist ein richtiges Sauwetter, ein Elendiges. Ein Sauwetter haben wir es erzählt. Aber wir haben nicht fast in der Glücksstopp, sage ich Ihnen. Seit 3 Minuten haben wir das schönste Wetter. Gerade so, wir haben es sonnig. Weiß ich mal? Ah ja, so ist Hallo, mir sagst du leid. Gerade eben fahr's schon wieder aus. Ist am Regen und jetzt sind die ersten Tröpfel schon gerade gefallen. Das Beste, sie geht wieder ins Häusle. Ich weiß nicht, was die Berliner mal wollen, von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, ich erzähl mal, ich hab mir gestern einen leichten Mantel gekauft, ja. Jäg raus, ich hab hier vor und sag ihnen, ihr könnt mal peitschen, ja. Jetzt sitze ich damit, also, ich will mal sagen, wenn sie wirklich nach Berlin kommen, ja, suchen sie sich mal eine andere Zeit aus. Ei, horchen Sie mal, das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Briten hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich meinen Rat sagen. Das ist nämlich Irrchen Sön Lümich, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir, wir schalten ab.
Peter Frankenfels, dialektaler Wetterbericht. Das Prinzip Oettinger, wieder die kulturelle und sprachliche Gleichmacherei, so unsere Sendung heute bei HR2 Kultur der Tag. Oettingers englische Rede hat viel Spott und Arroganz hervorgebracht. Völlig zu Unrecht, meinen wir. Schließlich redet der Mann ein Englisch mit schwäbischem Akzent. Wo liegt eigentlich das Problem? Dazu muss man wissen, die Schwaben haben eine starke kulturelle Identität. Diese erklärt uns Susanne Kaufmann vom SWR aus Stuttgart.
Im hohen Mittelalter waren die Schwaben ein Volksstamm, an dem sich andere kulturell und sogar sprachlich orientierten. Große Herrscherhäuser wie die Staufer oder die Hohenzollern hatten ihren Stammsitz in Schwaben. Doch nach dem Ende der Stauferzeit wurde das Reich in hunderte von Territorien zerschlagen, kleinste Herrschaften, in denen die großen hierarchischen Strukturen aber penibel aufrechterhalten blieben, erklärte Tübinger Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger.
Und darüber haben sich die anderen, wo das also nicht so der Fall war, lustig gemacht. Es gibt etwa bei Fischart eine Äußerung, hier stehen wir Helden, sagt der Frosch zum Schwaben. Nicht? Also da war dieser ganze heldische Gedanke, die Württemberger waren ja diejenigen, die die Reichssturmfahne getragen haben in der staufischen Zeit und die den Vorstritt hatten, die also immer vorne dran waren. Und das war alles plötzlich vorbei und das hat also in der Tat eine gewaltige Delle gebracht, sicherlich auch im Selbstbewusstsein der Leute.
Die wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts wieder korrigiert, als etwa Ludwig Uhland dichtete, auch manchen Mann, auch manchen Held gebar das Schwabenland. Ähnliche Verse tauchen übrigens auch bei Schiller auf. Unternehmer wie Till Kasper aus Remchingen bei Pforzheim sehen in der Realteilung auch einen entscheidenden Faktor für die Prosperität im deutschen Südwesten.
Wenn ein Besitz gerade im landwirtschaftlichen Bereich vererbt wurde, dann hat man das in viele kleine Äckerle aufgeteilt und dadurch waren die Leute natürlich gezwungen, zuzuarbeiten zum Äckerle, weil das nicht ausgereicht hat. Oder im Schwarzwald oben sind sie dann in den Wintermonaten gezwungen gewesen, in der Stube zu sitzen. Und das hat auch gerade dieses Tüfteln und diesen Fleiß bewirkt.
Fleiß, Bescheidenheit und Pflichtbewusstsein sind auch Generaltugenden schwäbischer Erfinder und Unternehmer. Beispiel Robert Bosch, geboren 1861 in einem Dorf bei Ulm als 11. von 12 Kindern. Mit einer Mechanikerlehre legte er den Grundstein für einen weltweit tätigen Elektrotechnikkonzern. Karl Lemmle aus Laupheim, Sohn eines jüdischen Viehhändlers, ging nach Amerika und gründete Hollywood. Und Arthur Fischer, Sohn eines armen Schneiders aus dem Schwarzwald, auch Dübelfischer genannt, zählt heute zu den weltweit bedeutendsten Erfindern. Er meldete weit über 1000 Patente an. Die Industrialisierung hat eine Region, die nicht reich war, im 18. Jahrhundert zählte Württemberg zu den ärmsten Ländern Europas, stark verändert. Und das Selbstbewusstsein der Schwaben?
Ja, es gründet sich, glaube ich, vielleicht etwas mehr als anderswo tatsächlich auf dem ökonomischen Fundament,
sagt der Autor Burkhard Spinnen. Die unzähligen mittelständischen Unternehmer wissen sehr genau, dass sie wie die Weltkonzerne Porsche, Bosch und Daimler eine ganz besondere Qualität produzieren und auf dem Weltmarkt teilweise auch ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Die südwestdeutsche Industrie ist in den letzten Jahrzehnten quasi alle 5 Jahre eine Liga höher aufgestiegen. Da sie sehr weitgehend vom Export lebt, ist sie fast überall mittlerweile in der Weltliga, in der globalen Liga.
Wir können alles, außer Hochdeutsch. Mit diesem Slogan haben die Baden-Württemberger vor 11 Jahren freilich nicht nur ihre Stärken hervorgehoben. Wegen ihres Dialekts werden sie, im Gegensatz zu den bayerischen Nachbarn etwa, immer noch belächelt. Und das ist der Grund für ihren latent bis heute existierenden Minderwertigkeitskomplex. Der lässt sich durch ein offensives Selbstbewusstsein freilich gut kaschieren.
Susanne Kaufmann über schwäbisches Selbstbewusstsein. Regionale Kultur, das ist jetzt klar geworden, prägt die Menschen, färbt ihre Sprache und beeinflusst auch das Wirtschaftsverhalten. Das finden wir natürlich auch in anderen Regionen, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Ich begrüße Dr. Stefan Gärtner. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Westphal.
Herr Gärtner, Sie sind am Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen und dort Leiter des Forschungsbereichs Raumkapital. Herr Gärtner, gehört zum Raumkapital auch der Ruhrpott-Slang?
Ja, natürlich ist das eine Form des Kapitals eines Raumes einer Region, wobei man sich immer fragen muss, über welchen Raum man redet. Also das Ruhrgebiet wird von außen, glaube ich, stärker als ein Raum wahrgenommen als von innen. Also in der Innenperspektive gibt es verschiedene Räume und auch eine ganz unterschiedliche Identität. Wobei dann auch kleinräumig ein verschiedener Slang natürlich dazu beiträgt, eine unterschiedliche Identität aufzuweisen praktisch.
Also jemand aus Gelsenkirchen, wie man dort sagt, würde sich nicht so schnell mit jemandem von Duisburg vergleichen.
Ich glaube, dass diese Menschen einen sprachlichen Unterschied merken und feststellen, wenn sie miteinander reden, ja. Mhm. Kann man so darstellen, ja.
Kennen Sie ein paar Beispiele, wie sich das bemerkbar macht, oder ist das nicht Ihr Gebiet, wo Sie auch die Sprache lernen?
Ich bin kein Sprachforscher. Also wir beschäftigen uns mit Kulturen und den Auswirkungen auf die Identität und auf das Image einer Region, auf die Reputation und so weiter und wie es überhaupt zu einer Raumidentität kommt und welchen Einfluss das auch auf Unternehmen hat und auf den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen.
Mhm. Aber ist denn das vielleicht auch so, dass die Kultivierung der Sprache oder auch der Wirtschaftsräume vielleicht auch immer so ein bisschen rückwärtsgewandt ist?
Ja und nein. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn wir das Ruhrgebiet als Beispiel nehmen, betrachtet man das Ruhrgebiet gerade von außen als Stahl- und Kohleregion, als Arbeiter- und Malocherregion. Aber das Ruhrgebiet ist sehr unterschiedlich. Es ist sicherlich keine Metropole, wie es gerne dargestellt wird. Es ist eine große Anzahl von Menschen, Unternehmen, aber das macht noch keine Metropole aus, weil es keine Urbanität im internationalen Maßstab hat. Es ist aber auch keine Malocher-Region. Es ist eine Hightech-Region, es ist eine Bildungsregion, es ist eine Region mit sehr vielen kulturellen Facetten und so weiter, die man sehr schwierig einfangen kann. Und das ist halt die Gefahr dabei, wenn ich jetzt diese regionale Identität zu sehr stilisiere.
Mhm. Herr Gärtner, Sie arbeiten auch im Rahmen der Europäischen Union an europäischen Untersuchungen im Forschungsrahmenprogramm und da geht es auch um Unternehmens- und Regionalkultur. Hat so etwas auch eine positive Wirkung? Wir haben es aus Schwaben erfahren, große Weltfirmen sind dort angesiedelt. Hat sowas auch im Ruhrpott eine positive Wirkung zum Beispiel auf den Output und die Wirtschaftsproduktivität?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand die Beispiele hervorragend, die dort genannt wurden. Also gerade das Beispiel Bosch und so weiter. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, aufs Schwabenland zu behaupten, dass ich bestimmte Produkte nur produzieren kann, wenn ich eine gewisse introvertierte, nicht als Beleidigung verstehen, Mentalität auch habe. Also wenn ich zum Beispiel die Uhrenmacher sehe und so weiter, wo ich kleinste Schräubchen sehr genau zusammensetzen muss und sowas. Das kann ich vielleicht im Schwarzwald machen, das kann ich im Rheinland nicht machen. Dafür kann ich im Rheinland Mode machen und Werbung und ein bisschen Bankengeschäft und sowas. Es hängt also sehr viel mit Mentalitäten zusammen. Aufs Ruhrgebiet kann man sagen, ich habe hier immer noch einen sehr starken Arbeitsethos. Es gibt also Unternehmen, die gerne ins Ruhrgebiet kommen, auch IT-Unternehmen und so weiter, weil sie sich einfach von den Menschen erhoffen, dass sie auch zupacken und eine gewisse Loyalität haben. Wobei das natürlich jetzt auch wieder in Stereotypen gedacht ist. Aber es sind auch ganz andere Facetten. Wir haben es zum Beispiel für eine Region im Nordosten von Nordrhein-Westfalen untersucht, Ostwestfalen-Lippe. eine Region, die man in gewisser Art und Weise mit dem Schwabenland auch vergleichen kann. Also auch in der Vergangenheit, 18. Jahrhundert, eine sehr, sehr ärmliche Region, landwirtschaftlich geprägt und so weiter, eine sehr sparsame Region auch, wo man aufgrund dieser Mentalität bodenständig, Sparsamkeit und so weiter auch eine gewisse Nachfrage herausgebildet hat. Und ein Weltkonzern wie Miele, der sehr hochwertige Haushaltsgeräte herstellt, hat sich auf diese Nachfrage eingestellt.
Ja.
Deswegen auch hochwertige Produkte hergestellt, die ich heute weltweit verkaufen kann.
Also durchaus attraktiv für große Unternehmen, dann darauf zu achten, welche regionalen Besonderheiten es dann letztlich auch bei den Menschen gibt. Sie haben die Willigkeit zum Arbeiten, die Fähigkeit, flexibel zu reagieren, erwähnt. Das war Dr. Stefan Gärtner vom Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Nach dem schwäbischen Beispiel und der dem dortigen oder nach dem, was wir erfahren haben über das Selbstbewusstsein in dieser Region, bildet selbstverständlich, wir haben das auch gerade gehört, das Ruhrgebiet unser zweites Beispiel. Kurz, Günther Oettinger hat recht. Es gibt keinen Grund, seine Herkunft hinter einem polierten Englisch zu verbergen, wenn man das dann gar nicht ist. Ein Dialekteinschlag ist also eher sympathisch und dazu noch sehr menschlich. Hier ein weiterer Beweis dafür von, hören Sie selbst.
Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Balder, oder hat gespielt Trapattoni? Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, und verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld. Ich habe fertig.
Tja, ich habe fertig. Das war Gione Trapattoni. Jetzt stellen Sie sich vor, der hätte das alles in Hochdeutsch gesagt. Das wäre lange nicht so eindrücklich gewesen. Regionale sprachliche Besonderheiten, also Dialekte, bilden nur ein Element in der Formung von Identität. Ich begrüße jetzt Meinhard Buhmiller. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Westphal.
Herr Buhmiller, Sie leben in Waldkirch bei Freiburg und sind Organisations- und Unternehmensberater. Waldkirch hat sich vor einiger Zeit der Bewegung Chita Slow, also die langsame Stadt, angeschlossen. Was hat sich dadurch in Waldkirch verändert?
Also einer, der zu Besuch zu uns kommt, wird dort äußerlich nichts merken. Es gibt sicher Initiativen, ähnlich wie in anderen Städten dieser Größenordnung, die sich bei uns eben vielleicht inspiriert fühlen von dieser Idee Chita Slow. Mehr Ökologie, Energie einsparen, etwas tun für Fußgänger, Innenstadtbelebung. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die Aktivitäten sind natürlich nicht größer als in anderen Gemeinden auch.
Herr Buhmiller, bedeutet das jetzt, dass Sie insgesamt langsamer essen und da nur regionale Küche essen?
Das natürlich nicht. Also von den Schwarzwäldern, Schwaben, Badenern sagt man schon im Verhältnis zu den Norddeutschen, dass sie etwas langsamer sprechen. Das stimmt sicher. Vielleicht auch essen. Aber der wesentliche Punkt ist, dass mit diesem Stichwort Slow etwas thematisiert wird, nämlich die hohe Beschleunigung, das hohe Tempo in unserer Welt. Und die Frage, ob das wirklich so gut ist und ob das bei allem Wohlstand auch zu mehr Lebensqualität führt. Und das würde ich eher verneinen. Das Tempo für das eigene Leben muss jeder selber bestimmen. Aber einmal darüber nachzudenken, ob ich immer mit dem Bleifuß fahren muss im Auto, ob ich immer auf den nächsten Zug hetzen muss, ob ich möglichst schnell essen muss und nebenbei noch Fernseher und so weiter, das, denke ich, sind wichtige Fragen für jeden Einzelnen.
Also Sie versuchen eigentlich, alte kulturelle und Lebensgewohnheiten aus der Region im Grunde genommen neu zu etablieren und zu sagen, Kinder, macht mal ein bisschen langsamer, denn auch das gehört zu unserer Identität.
Richtig. Ein Gedanke zum Beispiel der Chita Slow-Bewegung, die ja aus Mittelitalien und Norditalien kommt, ist, dass man Traditionen, die gewachsen sind in einem Ort, pflegt. Das sind Brauchtum, das sind Vereine, das sind aber auch irgendwelche Bauwerke, die es nun mal gibt. Kirchen, bei uns ist das eine Burgruine. In Waldkirch spielen eine große Rolle der Orgelbau, also kleine Orgeln, die dort schon seit langer Zeit gebaut werden. Also solche traditionelle Dinge zu pflegen, Das kann natürlich auch wirtschaftlich sich positiv auswirken, aber zunächst mal geht es eher um Lebensqualität.
Mhm. Herr Bumiller, Sie sind keine ideologische Vereinigung und Sie sind auch nicht zwangsläufig antiglobalisierungsbewegt. Ist das korrekt?
Das würde ich für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen und ich denke auch, dass das so ähnlich alle aus der Schitterslau-Bewegung oder der Slow-Food-Bewegung sagen. Globalisierung ist einfach ein Phänomen, das gibt es. Da dagegen zu kämpfen, das ist eher etwas unsinnig. Aber es geht natürlich darum, Dinge zu überlegen und die auch zu beeinflussen, die wir beeinflussen können. Und ganz klar ist, je mehr es Globalisierung gibt, umso mehr ist auch nach meiner Beobachtung das regionale Bewusstsein wieder gewachsen. Und daran knüpft die Chitta Slow Bewegung an.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob man diesen Begriff von Chitta Slow, das ist ja nun wirklich auch eine Sprachvermischung, ja, auch mal ins Deutsche bringen kann? Gibt es einen äquivalenten Begriff dafür?
Das ist nicht so ganz einfach. Also natürlich begann das mit dem Thema Slow Food als Gegenbegriff zu Fast Food.
Mhm.
Und wenn man jetzt das einfach übersetzt mit langsam, dann hat man Assoziationen, die eher in die Richtung gehen, lahm. Und das wird keine Stadt sich nennen wollen und auch kaum ein Mensch. Wenn man es so englisch benennt, und eigentlich die Kombination englisch-italienisch ist sicher sprachlich jetzt kein besonderer Glücksfall, aber es geht ja eher darum, einfach mal nachdenklich zu machen. Mit diesem, man spricht ja heute auch von Slow Life, natürlich kann man da einfach auch sagen, langsames Leben oder Entdeckung der Langsamkeit, das war mal ein bekannter Roman, das wären schon Stichworte. Also man kann das auch auf Deutsch ausdrücken. Mhm.
Herr Bumiller, hat sowas eigentlich persönliche und finanzielle Konsequenzen, wenn man diesen Ideen und Vorstellungen wirklich folgt?
Sie meinen jetzt als einzelne Person?
Ja, oder als Gruppe. Sie sind ja eine Gruppe. Sie haben ja einen Kreis von Leuten, die das in Waldkirch verfolgen.
Also persönliche Konsequenzen hat es natürlich immer, wenn es um einen ökologischen Lebensstil geht. Wenn ich weniger Auto fahre, nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub gehe, dann hat es Konsequenzen so oder so. Das muss jeder für sich entscheiden. Es gab eine Initiative, um jetzt ein kleines Beispiel zu nennen, die sicher inspiriert war von diesem Slow-Gedanken. Die Weihnachtsbeleuchtung, die es in allen Städten gibt, auch bei uns, die auch die Menschen lieben, anzupassen an moderne Erfordernisse durch LED-Leuchten. Das bedeutet ja eine gewisse Investition, aber eben auch eine Energieersparnis. Ob das also Konsequenzen hat, es auf jeden Fall wichtig, scheint mir, dass es einen Bewusstseinswandel gibt, dass Menschen darüber sprechen und dass sie überlegen, was sie machen können.
Mhm. Das war Meinert Bumiller aus Waldkirch in Freiburg. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Was also der Meinert Bumiller von der Bewegung für, sagen wir mal, langsamere Städte und für ein Mehr an regionaler Lebensqualität vorlebt, ist vielleicht durchaus bedenkenswert. H2 Kultur der Tag. Wir verteidigen heute Günther Oettinger gegen die spitzzüngigen Lästerer, die sich überall über das schwäbische Englisch des zukünftigen Energiekommissars der Europäischen Union lustig machen. Zugegeben, Oettinger ist nicht leicht zu verstehen. Deshalb jetzt hier die hessische Synchronisation.
Esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference on the renowned Columbia University.
Ihr liebe Leute, herzlichen Dank, dass ihr mich nach Berlin zu der 7. Konferenz von der Columbia Hochschule eingeladen habt. In Deutschland sagen wir ja, Psychologie ist das halbe Geschäft. Auf der einen Seite zeigt die Krise, dass wir alles stärker staatlich regulieren muss. Aber auf der anderen Seite müssen wir einen Weg finden, wie wir so gewaltige staatliche Angriff in die Wirtschaft begrenzen tun, weil das tut ja alsfort die Wachstumskräfte von der freien Marktwirtschaft behindern, gell? Danke, dass ihr so aufmerksam dabei wart.
Thank you for your kind attention.
So, nun wissen auch die Hessen, was Oettinger auf Englisch sagte. Übrigens geht es anderen EU-Parlamentariern nicht viel besser. Viele sprechen Englisch mit regionaler Färbung. Wolfgang Landmesser über die sprachlichen Fähigkeiten der EU-Kommissare.
Schon über eine Stunde hat sich Rumjana Scheleva bei ihrer Anhörung vor dem Europaparlament auf Englisch abgemüht. EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe will sie werden. Die Abgeordneten piesacken die bulgarische Kandidatin so sehr, dass sie in ihre Muttersprache flüchten will. Doch da stoppt sie zunächst der Gong. Fragen und Antworten sind zeitlich begrenzt.
I would like to answer it in my own language.
Aber auch das Bulgarische half Scheleva am Ende nicht. Nach massiven Angriffen wegen ihrer Privatfirma zog sich die bulgarische Außenministerin frustriert nach Sofia zurück. Besseres Englisch hätte vielleicht geholfen. Die dänische Ministerin Conny Hedegaard, nominiert als Umweltkommissarin, machte da eine bessere Figur.
I think that over the next 5 years we have a lot to change in the EU.
Europa müsse sich in den kommenden 5 Jahren grundsätzlich wandeln. Change, das klang fast wie Barack Obama zu seinen besten Zeiten. Fließendes Englisch ist keine Voraussetzung, um in Brüssel Kommissarin oder Kommissar zu werden. Die Regierungen der Mitgliedstaaten entscheiden nach ihrem politischen Gusto, wen sie für den Topjob nominieren. Aber wer die europäische Lingua Franca beherrscht, kann Pluspunkte sammeln auf dem Brüsseler Parkett. Gleich bei ihren ersten Sätzen als designierte EU-Außenministerin ließ Muttersprachlerin Catherine Ashton britische Ironie durchblitzen.
If I can begin by saying it's perhaps a measure of my slight surprise that I don't have a written speech for you.
Es sei wohl ein Zeichen ihrer leichten Überraschung, dass sie keine Rede vorbereitet habe.
But I've never been short of words to say and this evening is no exception.
Aber es habe ihr noch nie an Worten gemangelt und dieser Abend sei keine Ausnahme. Auch die meisten Kollegen in der neuen EU-Kommission sind nicht gerade wortkarg. Sie auf Englisch reden zu hören, ist aber selten eine Ohrenweide, einige Kostproben.
What I am concerned with is not to encourage the bad performers to continue to perform badly.
No market, no financial player, no product should be able to escape any more relevant regulation and effective oversight.
This requires broader and deeper surveillance, as painfully demonstrated by recent developments in Greece.
Ob der Spanier Joaquin Almunia, der Franzose Michel Barnier oder der Finne Olli Rehn, kaum einer kann seine Herkunft verleugnen, wenn er ins Brüsseler Bürokratenenglisch fällt.
Da passt doch der Oettinger prima rein. Das war Wolfgang Landmesser über die Englischkenntnisse der künftigen EU-Kommissare. Diese Kommissare müssen sich heutzutage wahrscheinlich gar nicht die Mühe machen, Englisch zu lernen, wenn seinerzeit die Sache mit dem Turmbau zu Babel anders ausgegangen wäre.
Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
Aber wie klang sie, die Sprache Babels? Um das herauszufinden, braucht man eigentlich nur die heutigen Sprachen der Welt miteinander zu vermischen. Denn so lässt sich die damalige Sprachverwirrung wieder rückgängig machen. Und genau das tut der Klosterbruder Salvatore in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose.
Penitentia gite, siehe, Drago Venturus est am fressen anima tua. La morte super no, prego, das Vaterunser komm, a libera novum übel. Penitentia gite, siehe, Drago Venturus est am fressen anima tua. La morte super no, prego, das Vater unser komm, libera no vom Übel, de todas la peccata. Ah, ah, euch gefällt wohl, ist der Necromantia de Domini Nostri Jesu Christi. Et anco joa medol, e place medolo, Cave el diabolo. Sempa maguaita, ima pixta und stichta el diabolo, per antentarme le carcagna. Aber Salvatore non est isipiens. No, no, Salvatore weiß Bescheid. Et aqui bonum monasterium, hier lebst du gut, set tu priega dominum nostrum. Et el resto valet und fico secco. Amen. Oder?
Jürgen Trabant, Professor für europäische Mehrsprachigkeit an der Jakobs-Universität in Bremen. Haben Sie es verstanden, Herr Trabant?
Ja, natürlich habe ich alles verstanden.
Das haben wir auch erhofft so. Was glauben Sie, ist der Kern des Spotts in Oettingers Angelegenheit?
Nun, der Kern des Spottes ist nicht, glaube ich, so sehr, dass er, wie Sie ja auch gezeigt haben in Ihren anderen Beispielen, dass er mit deutschem Akzent Englisch spricht. Das finde ich gar nicht so schlimm. Der Kern des Spottes liegt darin, dass gerade Oettinger sich sozusagen ja zweifach gegen das Deutsche ausgesprochen hat. Das muss man sehen. Also er hat seinen Schwaben zunächst gesagt, also ihr müsst jetzt das Englische als Arbeitssprache lernen und damit natürlich an diese Stelle, wo das Deutsche war, das Englische Gesetz. Und außerdem gibt es ja noch die Reklame des Landes Baden-Württemberg, nicht? Wir können alles außer Hochdeutsch, wo die Schwaben ja schon mal gesagt haben, aha, das Deutsche braucht einen, natürlich ironisch, das ist schon klar, aber sie haben es trotzdem gesagt, nicht? Wir brauchen eigentlich nur den Dialekt und das Hochdeutsche können wir nicht, beziehungsweise jetzt wissen wir genau, was die Schwaben können müssen, nämlich Englisch.
Herr Trabant, ich kannte die Begriffe Denglisch und Fränglisch. Das spricht für Deutsche und Franzosen, wenn die dann Englisch reden. Aber Globalesisch, so wie Sie es gebraucht haben in einem Essay, das kann ich bisher noch nicht. Was ist denn das?
Ja, Globalesisch ist einfach sozusagen die globale Version des Englischen. Also Globalesisch ist, dafür sind jetzt diese Beispiele, die wir gehört haben, wieder sehr gut. Das ist eben das Englische im Munde des Spaniers, das Englische im Munde des Deutschen, das Englische im Munde des Franzosen. Das klingt eben immer ein bisschen anders als Englisch. Das ist natürlich ein Nachteil, wie wir gesehen haben, weil es nicht so gut klingt, wie das, was Lady Ashton gesagt hat. Aber es ist einfach eine Version des Englischen, die existiert, oder Versionen des Englischen, die existieren, und die Engländer und Amerikaner müssen sich allmählich daran gewöhnen, dass diese Sprache auch uns gehört.
Also Globalesisch ist es auch das, was Sie als Professor für europäische Mehrsprachigkeit an der Jakobs-Universität in Bremen, die wiederum englischsprachig ist. Ja. Ist es die Sprache, die Sie dort sprechen und in der Sie lehren?
Ja, ist die Sprache. Wir versuchen natürlich, uns möglichst einem englischen oder amerikanischen Englisch anzunähern, aber in der Tat, die nicht muttersprachlichen Lehrer dort sprechen, und ich gehöre auch dazu, sprechen Globalesisch.
Mhm. Aber wie verankert man eigentlich Mehrsprachigkeit, wenn man sowieso nur noch Englisch redet?
Nun, ich will ja gerade versuchen, diese englischsprachige Universität daran zu erinnern, dass es noch andere Sprachen gibt und dass wir nicht nur Sprache zur Kommunikation benutzen, sondern dass wir eben unsere alten Mutter- oder Landessprachen eben auch noch weiter verwenden und dass wir Sprachen auch überhaupt nicht nur zur Kommunikation verwenden, sondern eben auch zum Denken. Also wir brauchen ja Sprachen und unsere eigene Sprache oder die beste Sprache zum Denken. Und da ist es natürlich am besten, wenn wir die Sprache benutzen, die wir am besten können. Und außerdem, finde ich, brauchen wir auch noch weitere Sprachen, nicht nur um nochmal zur praktischen Kommunikation, sondern auch um den anderen zu verstehen, also um tatsächlich die Kultur der Franzosen, der Spanier, der Russen und so weiter zu verstehen. Also wir brauchen ein uns näher einlassen auf die andere Kultur und auf die andere Sprache.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Verstehen wir uns besser, wenn wir globalesisch reden? Denn das Englische in England hat viele andere Konnotationen als das Englische in Australien oder in den Vereinigten Staaten. Wenn jetzt jemand aus Tokio kommt und der spricht Englisch, manchmal kann es einem schon schwerfallen, das wirklich zu verstehen.
Ja, manchmal fällt es schwer, aber es ist natürlich besser, er spricht dieses schwerverständliche Englisch als Japanisch, das wir gar nicht können zum Beispiel. Nicht? Mhm. Also insofern trägt es natürlich zum gegenseitigen Verstehen bei, und das ist ja auch die Funktion dieses globalen Englisch. Das ist schon schön, dass wir das haben, und deswegen bin ich ja auch gar nicht gegen das Englische, sondern ich kämpfe nur gleichzeitig dafür, dass wir die anderen Sprachen nicht vergessen. Das ist das Wichtige.
Herr Trabant, ist denn das nicht irgendwie schon ein verlorener Kampf?
Ja, ich würde sagen, das kann schon sein, aber wir müssen ihn trotzdem kämpfen. Wir müssen daran erinnern, dass Sprachen noch einmal nicht nur praktische Mittel zur Kommunikation sind, sondern dass wir darin Kultur, Literatur, Bildung und so weiter aufbewahrt haben. Und das wollen wir doch wohl bewahren.
Bleiben wir bei meiner Behauptung, wenn es ein verlorener Kampf ist, soll man es nun bedauern oder es einfach auch als evolutionären Prozess hinnehmen?
Ja, ich finde das schon, das Bedauern größer als den großen Fortschritt. Also der Fortschritt ist auch schön, noch einmal, wir können global kommunizieren, aber der Verlust ist doch so erheblich, dass wir uns da wirklich nochmal bedenken müssen. Also denn noch einmal, Sprachen sind tatsächlich Arten und Weisen, die Welt zu verstehen und die Welt zu fassen. Und wenn wir bestimmte Arten und Weisen, die Welt zu fassen, nicht mehr haben, dann ist dieses eine einfach kulturelle Verarmung, eine geistige Verarmung. Und da komme ich dann wieder auf meinen Lieblingsphilosophen Wilhelm von Humboldt zu sprechen, der genau dies festgestellt hat und der genau dies gesagt hat. Also die Sprachen sind ein geistiger Reichtum und den gilt es zu bewahren.
Das war Professor Jürgen Trabant von der Jakobs-Universität in Bremen. Vielen Dank, Herr Trabant, und auf Wiederhören. HR2 Kultur der Tag. Also, wir haben dem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Oettinger lange die Stange gehalten, sein schwäbisches Englisch verteidigt. Nun aber müssen wir etwas von ihm abrücken. Immerhin sollte er die Sprache gut sprechen, die er selber als Lingua Franca bezeichnet. Pech gehabt, Herr Oettinger. Gegen den Trend des internationalen Englisch oder Globalesisch rudert auch unser Außenminister Guido Westerwelle an.
James Kumarasamy from the BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to answer in English.
Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist.
If I may ask in English and you could answer in German, is that okay?
Ich bitte Sie das bei allem Verständnis dafür, aber so wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.
Okay, wir werden übersetzen. Okay.
Und damit das nur gleich klar ist, wir können auch gerne mal außerhalb einer Pressekonferenz fabelhaft auch uns zum Tee treffen und dann sprechen wir nur Englisch. Aber es ist Deutschland hier.
Tja, damit ist das auch mal gesagt. Wer hätte das vorher geahnt? Einen spürbaren Aufschwung erhielt die deutsche Sprache jüngst von ungewohnter Seite. Nur zwei Worte. Tokio Hotel. Evi Seibert berichtet von erstaunlichen Wirkungen deutscher Popmusik in Frankreich.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Luca.
Hallo Luca.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Hugo.
Hallo Hugo.
Hallo.
Guten Tag.
Hugo und Luca sind Trendsetter. Sie lernen Deutsch. Seit 3 Jahren steigt die Zahl der Schüler, die Deutsch als Fremdsprache wählen, wieder an. Das hat zum einen damit zu tun, dass Deutschland und erst recht Berlin in Frankreich gerade absolut angesagt sind. Zum anderen mit einer großen Kampagne, die Erziehungsminister Luc Chatel durchzieht.
L'allemand a une place importante. Pourquoi?
Deutsch ist wichtig. Warum? Weil es wichtig ist, sich vielseitig aufzustellen. Nicht nur Englisch als internationale Sprache zu fördern. Mit dem Deutschen lernen die französischen Schüler gleichzeitig auch noch eine ganz andere, sehr reiche Kultur kennen. Außerdem ist Deutsch die Sprache, die die Mehrzahl der Europäer spricht. Das darf man nicht vergessen.
N'oublions pas que la langue allemande est la langue maternelle la plus parlée en Europe.
So steht es dann auch in den neuen Broschüren, die mit einer Auflage von 1,6 Millionen jetzt an den Schulen verteilt werden. Darin heißt es, 20% der Menschen in Europa, mehr als 90 Millionen, haben Deutsch als Muttersprache. Und die ist gar nicht so schwer zu lernen. Deutsch spricht man nämlich so, wie es geschrieben wird, im Gegensatz zum Französischen. Deutsch funktioniert wie ein Baukastenspiel, steht in der Broschüre. Bei Leda ist die Botschaft schon angekommen. Ich nehme Deutsch als zweite Fremdsprache. Ich mag es und ich finde es weniger kompliziert als Englisch. Bei anderen kommt die Empfehlung aus der Familie. Meine Schwester lernt Deutsch und sie hat gesagt, dass es gut ist. Also nehme ich es auch. Die großen Schwestern findet man zu Tausenden in deutschen Konzerten, wo sie vor allem 3 deutsche Worte benutzen. Das sind die Fans der deutschen Band Tokio Hotel. Die haben in den letzten Jahren wahrscheinlich genauso viel für die deutsche Sprache in Frankreich bewirkt wie der Minister. Im Unterricht würden die Mädels wahrscheinlich nie so begeistert deutsche Lieder singen. In vielen Klassen wurden die Texte von Tokio Hotel und anderen deutschen Bands durchgenommen. Musik als Transportmittel wendet auch das Goethe-Institut in Paris an. Direktor Joachim Umlauf.
Workshops im Bereich Slam, Hip-Hop, also das heißt Musiker, die zusammenarbeiten mit der Popakademie Baden-Württemberg, um deutsche Texte zu entwerfen. Aber im Übrigen auch im Schülersektor haben wir viele Eltern, die der Meinung sind, dass Schülerinnen und Schüler bei uns Deutsch lernen sollen.
In diesem Schuljahr lernen rund 820.000 französische Kinder Deutsch. Das sind rund 15% der Schüler an weiterführenden Schulen. Bildungsminister Chatel will außerdem mehr zweisprachige Klassen fördern und vor allem Lehrer und Schüler regelmäßig auf Austausch ins Nachbarland schicken. Er selbst hat damit gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe 6 Monate in Deutschland verbracht, als ich 15 Jahre alt war. Ich war in einem Internat. Es war sehr gut. Ich glaube, dass für die französische Jugend es ist sehr wichtig, Deutsch zu lernen.
Und wie man hört, hält das deutsche Baukastenprinzip ein Leben lang.
Ify Seibert berichtete aus Paris. Pop als Kulturträger für die deutsche Sprache in Frankreich, warum auch nicht. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion vom Tag wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Im Studio heute Abend Uwe Westphal und tschüss.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.